Kenia haut nah. Recherchereise nach Nairobi. Mit Christoph Wegener
und Helene Pawlitzki.
Hallo.
Hier in Düsseldorf in der Redaktion hat's gerochen nach Frühling und ein bisschen nach Tee. Wir sitzen ja mit der Redaktion in Herd direkt neben Teekanne und es riecht immer so ein bisschen nach Tee. Und jetzt hier zu Hause sitze ich mit meiner kleinen Tochter, deswegen riecht es ein bisschen nach Ringelblumensalbe. Aber sag mir doch mal, wie riecht es in Nairobi?
In Nairobi riecht es tatsächlich auch nach Frühling im Moment, weil es Regenzeit ist und nachts hat es jetzt zweimal schon ziemlich heftig geregnet. Was dazu führt, dass man morgens so ein sehr, sehr feucht warmes Wetter hat, was aber eigentlich sehr angenehm ist, weil wenn es den Regen nicht geben würde, dann wären es, glaube ich, über 27, 28 Grad und das wäre schon schwieriger.
Aber feucht warm heißt, man schwitzt, oder?
Ja, tatsächlich ja. Also ich habe heute, habe ich mein Tropenhemd angehabt, weil wir im Slum in Kibera waren und man alleine wegen den Mücken, die natürlich auch Lust auf die Regenzeit haben, am besten möglichst viel lange Sachen tragen sollte.
Ja, krass. Also heute ist Donnerstag, du bist seit Dienstagabend da und du bist schon im Slum gewesen. Du legst ja richtig los.
Ja, allerdings, das hat auch zur Folge, dass so viele Eindrücke irgendwie auf mich einprasseln. Was auf der einen Seite ganz großartig ist, auf der anderen Seite das natürlich auch gar nicht so einfach macht, irgendwie die eigenen Gedanken zu ordnen und das Ganze so richtig zu verarbeiten. Ne?
Ja, da braucht man vielleicht ein bisschen zu. Das, was du gesagt hast, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war, wenn ich ankomme, werde ich mir erstmal eine SIM-Karte besorgen, um einen Uber zu rufen. Hat das geklappt?
Es hat mich tatsächlich die Journalistin vom Flughafen abgeholt, mit der ich sowieso auch vorher schon Kontakt hatte, die Rahel. Was tatsächlich auch ganz gut war, weil am Flughafen selber direkt ziemliches Chaos war, was die Taxifahrer angeht, die dann natürlich versuchen, alle Leute, die gerade aus dem Flugzeug kommen, irgendwie abzugreifen. Deswegen war das auf jeden Fall der entspanntere Einstieg. Die SIM-Karte habe ich mir dann am Tag danach geholt. Das war super einfach. Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil Safaricom, also das Unternehmen, wirklich omnipräsent ist. Also von den reicheren Stadtteilen, in dem ich auch meine Wohnung habe, bis zum Slum gibt es überall Safaricom-Stationen, wo man sich Karten holen kann, beziehungsweise halt sein Guthaben aufladen kann.
Also ein Problem schon mal gelöst, sehr gut. Wie war der erste Abend?
Der erste Abend war eigentlich sehr entspannt. Ich habe gedacht, es ist komplizierter, irgendwie mein Mückennetz aufzuhängen, was auf jeden Fall nötig ist. Also ich glaube, ich habe 3 oder 4, das war das Erste, was ich gemacht habe, erstmal unliebsame Mitbewohner entfernt. Und ansonsten war aber alles super easy. Die Mitbewohner, mit denen ich hier zusammengekommen bin, sind super nett. Und die Wohnung an sich ist super geräumig und bietet eigentlich alles, was man braucht.
Erzähl was von deinen Mitbewohnern. Wer ist das?
Zwei von denen wohnen tatsächlich schon ziemlich lang hier in der Wohnung. Das ist einmal mein chinesischer Mitbewohner, dessen Namen ich leider immer noch nicht aussprechen kann. der die meiste Zeit damit verbringt, im Bett zu liegen und YouTube-Videos zu schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das sein Job ist.
Okay.
Dann habe ich einen Mitbewohner, der aus Südafrika kommt und einen Monat auch hier in Nairobi ist, um Urlaub zu machen. Der hatte, ich weiß gar nicht, ob man das in dem Podcast so sagen kann, auf jeden Fall jetzt schon zweimal Damenbesuch. Also der genießt die Zeit hier definitiv.
Okay.
Genau, und dann gibt es noch eine junge Dame, die sich quasi um die Wohnung kümmert. Also aufpasst, dass in der Küche alles sauber ist, die mir hier alles gezeigt hat, die alle wirklich sehr nett sind. Auf Namen habe ich jetzt bewusst verzichtet, weil ich nichts falsch aussprechen möchte.
Alles gut. Die sollen ja auch anonym bleiben. Das ist schon okay. Dann kannst du uns weiter von ihnen berichten, ohne dass wir ihren Persönlichkeitsrechten sehr schaden. Also mit anderen Worten, du bist gut angekommen, deine Unterkunft ist cool und du hast in der ersten Nacht gut geschlafen, ohne dir allzu viel Mückenstiche zu holen.
Genau, so sieht's aus.
Und hast du dich dann am ersten Tag, also am Mittwoch, direkt in die Arbeit gestürzt oder erstmal Lage gepeilt?
Ich habe jetzt den ersten Tag dazu genutzt, mich einfach ein bisschen einzurichten, Koffer vernünftig auszupacken und dann das erste Mal mich so ein bisschen in der Gegend umzugucken. Das war total verrückt, weil, wie ich schon gesagt habe, ich lebe in einer Gated Community, nennt sich das. Das bedeutet, dass hier die Mauern sehr hoch sind, überall ist Stacheldraht drauf, an jedem Tor gibt's Wachleute. Also Sicherheit wird hier sehr groß geschrieben. Und wenn man dann zwei Straßen weitergeht, dann ist man direkt im afrikanischen Großstadtchaos angekommen. Das fand ich aber ganz großartig.
Wie fühlt sich das an, in einer Gated Community zu leben?
Irgendwie surreal. Weil wenn man außerhalb von der Community ist, dann klar, der Verkehr ist auf jeden Fall gefährlich, aber ansonsten hat man an keiner Ecke irgendwie das Gefühl, dass man sich unsicher durch die Gegend bewegt. Und dann in so einem hermetisch abgeriegelten Bereich zu leben, wo die Leute viel Geld haben, was man alleine an den Autos sieht. Und wenn ich aus meinem Fenster gucke, sind das keine Gärten, sondern schon kleine Parks. Ist das Ganze schon ein bisschen merkwürdig. Also auf jeden Fall die Oberschicht, die hier wohnt. Ja.
Das macht einem die Unterschiede nochmal so richtig klar, ne?
Ja, das ist richtig. Also gerade halt, weil Kenia, so wie viele andere afrikanische Länder auch, eine sehr, sehr große Schere zwischen Arm und Reich hat. Und das merkt man halt nicht nur an so Sachen wie der Kleidung und den Autos, sondern halt auch daran, wie die Leute beschützt werden, beziehungsweise wie die Leute leben.
Und im Großstadtgetümmel, wie fühlt sich Nairobi so an?
Ich fand es ganz großartig. Also es ist.
Christoph ist verliebt.
Vielleicht ein kleines bisschen.
Hört sich so an. Ja, erzähl.
Ich wollte gerade sagen, es ist geordnetes Chaos, aber eigentlich ist es das nicht. Eigentlich ist es einfach so ein bisschen chaotisch. Die Ampeln funktionieren nicht richtig. Überall am Straßenrand sind kleine Händler unterwegs, die alles von Bananen bis zu kleinen Setzlingen für Pflanzen und auch Kunst anbieten. Und es ist halt wirklich überall was los. Also dieses Klinische, was wir ja ganz oft in Deutschland haben, dass man irgendwie über ja nicht leere Straßen geht, aber alles sehr, sehr geordnet ist. Das hat man da halt gar nicht. Und ich finde das super faszinierend, dass halt trotzdem alles funktioniert. Ne? Also ich habe so viele Beinahe-Unfälle gesehen, aber es ist nichts passiert. So als kleines Beispiel vielleicht.
Pass bloß auf dich auf.
Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass ich nicht immer zur falschen Straßenseite hingucke. Die fahren hier ja wie in England links. Aber es ist tatsächlich so, wenn man irgendwie mit anderen Leuten auf dem Bürgersteig geht und beziehungsweise halt irgendwie am Straßenrand, wenn kein Bürgersteig da ist, dann habe ich gemerkt, adaptiert man sich irgendwie relativ schnell. Also man guckt halt ein bisschen, geht dann und versucht irgendwie von nichts angefahren zu werden. Aber es funktioniert, wie gesagt.
Gute Technik. Was war dein größter What-the-fuck-Moment in den ersten 24 bis 36 Stunden, wo du gedacht hast, what? Gab's sowas schon?
Ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich wieder das Thema Sicherheit, weil nachdem ich aus diesem Verkehrschaos rausgekommen bin und in die Mall rein wollte, wurde ich dreimal kontrolliert. Also die checken alle Autos, die reingehen, man muss durch einen Metalldetektor, dann muss man, um in die Mall reinzukommen, nochmal durch einen Detektor und um meine SIM-Karte zu bekommen, wurde ich tatsächlich auch nochmal abgetastet.
Abgetastet, ob Waffen?
Genau.
Okay, spielt Corona eine Rolle? Wird dein Impfnachweis kontrolliert, bevor du eine SIM-Karte kaufst?
Nein, mein Impfnachweis wurde nicht kontrolliert. Übrigens, als ich in den Flieger gestiegen bin, auch kein einziges Mal. Also auch die Fluggesellschaften scheinen das nicht mehr so zu nehmen.
Okay, interessant.
Nicht mehr so ernst zu nehmen.
Hast du eigentlich Sorge, dass du dir Corona einfängst?
Tatsächlich ein bisschen. Also als ich mich durch die Mall bewegt habe, da habe ich die ganze Zeit eine Maske angehabt. Aber wenn man mit Leuten auf engstem Raum ist,
in der WG jetzt,
kann man sich natürlich schwer, genau, in der WG und kann ich ja schon mal vorwegnehmen, Samstagabend nimmt mich die Rahel auch in den Nachtclub mit. Da kann man sich natürlich schwer schützen.
Das ist nicht ganz einfach. Tragen denn die anderen Menschen oder trugen die anderen Menschen in der Mall eine Maske?
Also es gab vereinzelt Leute, die Masken getragen haben, aber also ist da eher die Seltenheit. Die Verkäufer in den einzelnen Läden haben aber alle eine auf.
Okay, verstehe. Beste Mahlzeit bisher?
Wir haben ja noch gar nicht über den Slum jetzt gesprochen.
Stimmt.
Aber wir waren da in einem ganz kleinen, also Restaurant kann man das halt nicht nennen. Ne? Es ist eine Hütte, die so mit einer Wand geteilt ist zur Küche hin. Und da habe ich einen frittierten Fisch gegessen mit entsprechenden Beilagen. Und das war wirklich großartig. Es war super lecker.
Stimmt, wir müssen ja auch noch über den Slum reden. Du hast ja schon erzählt, dass du mit Rahel da warst, glaube ich, ne? Und nicht einfach alleine da losgestratzt bist. Wie funktioniert das? Geht man da einfach hin und guckt sich um? Wie so Sightseeing? Oder habt ihr da bestimmte Menschen aufgesucht, mit denen ihr sprechen wolltet? Wie seid ihr da rangegangen?
Wir haben uns vorher schon darauf verständigt, dass wir bestimmte Menschen treffen wollen. Obwohl Rahel dabei war, hatten wir auch noch immer jemand von der Sicherheit da dabei, der halt einfach aufgepasst hat, dass irgendwie keiner versucht, das Handy zu klauen oder die Tasche wegzunehmen. Auch da hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es irgendwie gefährlich werden könnte. Aber es ist natürlich alles sehr unübersichtlich und kann deswegen, glaube ich, schnell gehen, dass man einmal nicht aufpasst und dann ist halt quasi was weg, was man eben noch in der Hand hatte.
Und dann seid ihr hingefahren und habt euch einfach umgeschaut?
Genau, das ist eigentlich da überhaupt gar kein Problem. Also die Wohngebiete selber, die sind natürlich ja sehr eng. Es gibt quasi keine Straßen, da kommt man nur zu Fuß hin. Aber die äußeren Ränder von Kibera sind quasi kleine Einkaufsstraßen. Also da kann man ohne Probleme hinfahren.
Kibera heißt der Slum.
Genau, Kibera heißt der Slum. Das ist einer der größten Slums in Afrika. Wie viele Menschen dort leben, kann man gar nicht genau sagen. Also Schätzungen reichen von 170.000 bis zu 1 Million. Das kommt natürlich immer darauf an, wen man fragt. Also die kenianische Regierung stapelt tief, Hilfsorganisationen natürlich ziemlich hoch.
Also was ich über Slums weiß, ne, ist einfach nur, dass das ein Gebiet ist, wo Menschen sich Häuser bauen, ohne dass das jemals irgendwie reguliert wird. Das ist alles, was ich darüber weiß. Und deswegen ist das für mich immer relativ abstrakt. Also ich kann es mir grob vorstellen, aber wie es eigentlich wirklich aussieht, weiß ich nicht. Hilf mir doch mal. Hilf mir doch mal zu verstehen, was ein Slum eigentlich wirklich ist.
Was die Architektur angeht, hast du da total den Nagel auf den Kopf getroffen. Also alles ist komplett improvisiert. Die meisten Häuser bestehen entweder aus Wellblech oder aus Lehm. Es ist alles gerade so konzipiert, dass man zu Fuß noch durchkommt. Aber natürlich eine gestalterische Idee ist da überhaupt nicht dabei. Die Menschen haben halt da gebaut, wo gerade Platz war. Was ich immer gedacht hatte, dass der Slum ein Ort ist, wo vor allen Dingen auch viele Menschen irgendwie versuchen, den Tag rumzukriegen, rumsitzen, vielleicht sogar auch einen über den Durst trinken. Gar nicht, weil sie faul sind, sondern weil ihnen natürlich einfach die Möglichkeiten fehlen, also dass sie gar nicht die Chance haben zu arbeiten. Tatsächlich ist es aber so, dass das Ganze voller kleiner Betriebe ist. Es wird an jeder Ecke wird was angeboten. Man merkt halt, dass alle Menschen da versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten mit allem, was ihnen gegeben wurde. Und gleichzeitig ist das Ganze auch viel lebensfroher, als ich das gedacht habe. Also es ist nicht so, dass an jeder Ecke irgendwie nur Trübsal geblasen wird, was sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich anhört. Es ist halt einfach eine kleine Parallelwelt, die ganz anders aussieht als der Rest der Stadt und halt auch natürlich, als man das aus Europa kennt. Aber gleichzeitig ist das halt der Lebensmittelpunkt der Menschen. Ne? Also auch alle aus den Hilfsorganisationen, mit denen ich da gesprochen habe, die sich dafür die Menschen einsetzen, sind auch da aufgewachsen und halt wieder zurückgekommen, weil sie die Situation da verbessern wollen und den Menschen einfach eine Perspektive bieten wollen.
Hm. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Slum wird bei uns in Europa ja in der Regel im negativen Kontext benutzt. Ne? Es geht um Armut, es geht um Kriminalität, es geht um schlechte Lebensbedingungen. Und wenn man dann hinkommt und stellt fest, dass die Leute halt ihr Leben einfach leben, das ist bestimmt skurril. Tja, Christoph, das waren jetzt schon die ersten, fast 48 Stunden, ne? Ganz schön krass, wie schnell die Zeit vergeht.
Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rest der Zeit auch sehr schnell vergehen wird.
Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es schnell weitergeht. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und ich bin schon super gespannt darauf, ob du dann schon so die ersten Interviews geführt hast und die ersten Geschichten in deinem Kopf Gestalt annehmen.
Genau, aber da gehe ich eigentlich schwer von aus. Also Rahel hat ein straffes Programm zusammengestellt, beziehungsweise haben wir dann zusammengestellt. Und also an Geschichten wird es mir danach nicht mangeln.
Sehr gut, dann kommst du mal richtig zum Arbeiten. Ich muss jetzt meine Tochter ins Bett bringen und du hast bestimmt auch noch einiges vor heute. Also wünsche ich dir einen schönen Abend.
Den wünsche ich dir auch. Mach's gut.
Tschüss. Kenia Hautnah ist ein Podcast der Rheinischen Post. Wenn ihr mehr wissen wollt über Christophs Kenia-Reise, folgt ihm auf Instagram @cwegener92.